So. Dann habt ihr schon bestimmt aufgeschlagen, die Offenbarung, in Kapitel 3. Wir sind in dem ersten Abschnitt der Offenbarung, seit Anfang an, seit längerer Zeit, beschäftigen uns mit den ersten drei Kapiteln. Und so wie wie das Alte Testament die fünf Bücher Mose die Grundlage legen für alles, was dann kommt, so ist auch in der Offenbarung die ersten drei Kapitel die Grundlage für das, was dann kommt. Das ist ganz wichtig und darum auch bewusst auch so viel Zeit genommen, um jetzt die sieben Sendschreiben unter anderem oder diese ersten drei Kapitel genau anzuschauen, weil alles, was daraus sich dann entwickelt oder das, was dann beschrieben wird, ist die Reaktion oder die Folge dessen, was wir hier in den ersten drei Kapiteln lernen. Und uns wird Jesus vorgestellt und seine Gemeinde. Und alles, was dann eben sich ereignet an der sichtbaren und an der unsichtbaren Welt, hat was eben mit Christus und seiner Gemeinde zu tun. Und damit man so die Ausgangssituation versteht, haben wir hier diese sieben Sendschreiben. Wir sind jetzt bei Philadelphia und Vers 10 haben wir uns letztes Mal noch angeschaut beim letzten Seminar. Und dann, ich nehme euch kurz in Philadelphia kurz hinein, sag, um was es da ganz grob geht. Und wir wollen noch die Verse 11 bis 12 heute miteinander anschauen. Dann schon zu Laodicea gehen, zum letzten Sendschreiben Offenbarung oder genau zum letzten Sendschreiben des siebten Schreibens. Nur nochmal zum Verständnis und zum Behalten, die Sendschreiben, weil wir gerade eben vorher schon kurz darüber gesprochen haben, die Sendschreiben beschreiben nicht den Ablauf der Kirchengeschichte. Das heißt, wenn wir jetzt bei Philadelphia sind, und letztes Mal haben wir uns von der Bewahrung der Gemeinde in der Versuchung uns angeschaut, dann wird das oft so ausgelegt, dass die Sendschreiben die Epochen der Kirchengeschichte beschreiben, die einzelnen Zeiten der Gemeinde, und mit Philadelphia ist man sozusagen am Ende und die Gemeinde wird dann entrückt. Nur damit ihr ein Gespür bekommt, Kapitel 3, Vers 10 heißt folgendes: Weil du das Wort vom Haaren auf mich bewahrt hast, wird auch ich dich bewahren von der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Und ganz viele Ausleger sagen, das ist jetzt sozusagen die Gemeinde der Endzeit, die ist kurz vor der Wiederkunft Jesu. Und bevor dann diese große Versuchung kommt, das wird oft beschrieben mit einer Bedrängnis, der großen Bedrängnis, Trübsalzeit, der Verfolgung unter dem sogenannten Antichristen, sagt man, davor wird die Gemeinde entrückt. Und sie wird das nicht erleben. Jesus hat ihnen versprochen, du wirst das nicht erleben, ich würde dich davor beschützen, sozusagen, davor bewahren. Du wirst da nicht durchgehen durch diese Versuchung, die dann über den ganzen Erdkreis kommen wird, die so schlimm sein wird wie noch nie vorher. Und daher meint man, dass Philadelphia sozusagen die Gemeinde ist und alle hoffen, deswegen man ist Philadelphia. Man wird entrückt und dann kommt danach eine Zeit, der Zeit der Gemeinde Laodicea. So, die ist lau und die ist lau und da ist Katastrophe, da ist ja gar nichts mehr gut. Und das ist sozusagen die tote Gemeinde, die dann übrig bleibt. Die anderen sagen, nein, Laodicea ist die Gemeinde jetzt. Das ist jetzt so jetzt die Gemeinde, wo alles lau ist und so weiter. Also die versuchen, kirchengeschichtlich die einzelnen Sendschreiben einzuordnen. Ich halte es für sehr, sehr schwierig und sehr fraglich und halte eigentlich persönlich nichts von dieser Einteilung aus mehreren Gründen. Und zwei wichtige Gründe ist folgendes: Wenn man das so kontinuierlich durchgeht, dann kann man es nicht überall 1:1 einordnen. Das ist nicht machbar, schwierig. Da muss man viel konstruieren. Zum anderen aber auch, dann würde das ja bedeuten, die einzelnen Verheißungen, die da gegeben sind, nur einzelnen Gemeindenepochen gilt. Also die einen kriegen halt den Baum des Lebens, die anderen kriegen die Säule, die anderen kriegen das. So. Das Bild ist ein anderes. Das Bild ist folgendes. die sieben Sent schreiben, beschreiben die ganze Gemeinde zu allen Zeiten, allen Epochen. Und zu allen Zeiten gab es eben Gemeinden, die lau sind, aber auch Gemeinden, die klein sind, die Gemeinden, die reich sind, aber arm sind. Und allein an einem Ort, jetzt wie Schwäbisch Gmünd, haben wir eine Vielfalt an Gemeinden, die ungefähr das alles abdecken würden. Und an jedem Ort gibt es Gemeinden, die diese Vielfalt abdecken, zu gleicher Zeit. Wie es damals in Kleinasien zu gleicher Zeit die sieben verschiedenen Gemeinden gab, das sind nur ein paar hundert Kilometer weiter, war schon die nächste Gemeinde. Und da war Philadelphia und zu gleicher Zeit gab es schon auch die Laodicea. Die gab es da. Und von daher ist es schwierig, das durchzuziehen. Wenn man das tut, entgeht einem etwas sehr Wesentliches. Und das ist, was sehr wichtig ist. Beginnt man das Ganze als eine Botschaft an alle Gemeinden zu verstehen, dass Jesus anhand von den sieben Sendschreiben in Kleinasien den Zustand der ganzen Gemeinde aufzeigt, dann beginnt man wirklich ein ganzheitliches Bild zu bekommen. Zum Beispiel, was Jesus ganzheitlich an der Gemeinde tut, wer er ganzheitlich für die Gemeinde ist, was ist der ganzheitliche Zustand der Gemeinde. Das heißt, verschiedene Aspekte werden betont. Oder was bekommt die Gemeinde als ganz komplettes Erbe? Und das ist halt, da ist ein Siegeskranz genauso dabei wie der Baum des Lebens. Man bekommt nicht nur einen Teil, sondern alles. So, man schaut sich die sieben Sendschreiben an. Schaut man zum Beispiel die Verheißungen an, hat man sieben Verheißungen und dann bekommt man ein ganzheitliches Bild über die Verheißung. Was kriegt die Gemeinde? Und das ist halt nicht nur eine Sache, das ist weit mehr. Und von daher ist es sehr wichtig, dass man diese Sendschreiben als Ganzes sieht. Was macht Philadelphia aus? Was machte Philadelphia aus? Was habt ihr noch in Erinnerung? Was ist so, für was steht Philadelphia? Für eine kleine Kraft. Warum ist das so wichtig? Oder nochmal, von unserem menschlichen Verständnis ist ja niemand da, der gerne eine kleine Kraft wäre. Gell? Und warum aber wollen alle Philadelphia sein? Genau. Weil wir in der Gemeinde Philadelphia so viel Zuspruch Jesu für die Gemeinde haben. Und darum will man Philadelphia sein. Aber der Grund ist, und das ist wichtig, der Grund, warum Jesus so viel Zuspruch dieser Gemeinde gibt und die so gut abschneidet, liegt darin in ihrer kleinen Kraft. Das ist die Grundlage. Das heißt, im Gegensatz zu anderen Gemeinden ist Philadelphia, wird eine Gemeinde vorgestellt, die aus sich selbst heraus nichts tun kann. Und das ist das Wesen des Evangeliums. So, sie hat nur das, was Jesus gibt. Er öffnet, dann öffnet. Er schließt und schließt. Nur als Erinnerung, ich hoffe, das sind so ein paar wichtige Dinge. Es ist doch die Rede, dass Jesus die Tür öffnet und niemand kann sie schließen und schließt und niemand kann sie öffnen. Um was geht es da thematisch? Was verheißt Jesus da der Gemeinde Philadelphia durch diese Verheißung? Wer weiß es noch? Was ist das für eine Tür? Gut, dass ich wiederhole. Oder bevor ich sage, was denkt ihr, was ist denn für eine Tür? Was will er von mir hören? Was denkt ihr, was ist das für eine Tür? Ganz genau. Hier geht es nicht in erster Linie um eine Evangelisationstür. Hier geht es nicht, du bist eine kleine Kraft, ihr seid nur ein paar Leute, habt nicht so viele Möglichkeiten finanziell und Manpower und Programme, aber ist egal, ich mache euch Türen auf und dann könnt ihr dahin gehen und ich werde euch so viel Gelegenheit geben für Mission und Evangelisation. Ganz oft ist das die Intention bei der Auslegung von Philadelphia. Die sind eine kleine Kraft, aber Gott gebraucht sie, um Großes zu tun. In gewisser Weise ist es ja auch so, er gebrauchte ein paar Hansels da, die 12 Apostel und das waren nicht die Fähigsten und baute seine Gemeinde. Und so wird auch der Bezug oft hergestellt. Aber hier geht es um eine Tür, die in den Himmel geht. Leute, Jesus sagt, du bist eine kleine Kraft, aus deiner Eigenkraft schaffst du es nicht. Aber du hoffst auch nicht auf deine Kraft, auf meine Kraft. Und ich mache die auf und wem ich das Reich der Himmel öffne, der geht hinein und niemand kann ihm schließen. Aber wenn ich schließe, dann kann keiner reinkommen und sagen, aber ich und meine Werke und ich habe doch das getan und hier. Hier geht es um ewiges Leben. Hier geht es letztendlich um das, worauf die ganze Offenbarung zielt, um die neue Stadt, um die neue Schöpfung, Anteil an der Rettung Gottes zu haben, an der neuen Schöpfung zu haben. Und in diesem Zusammenhang ist hier die Rede, dass sie kleine Kraft sind, aber sie haben das Evangelium bewahrt. Und darum sagt Jesus, weil du das Evangelium bewahrst, bewahre ich auch dich. Okay? Schaut mal nochmal Vers 10. Weil du das Wort vom Haaren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Könnt ihr euch noch erinnern an das letzte Seminar? Ich bin mit euch durch die Offenbarung durch und habe euch versucht zu zeigen, wer wird versucht? Was sagt Jesus? Wer wird versucht? Hier laut, die auf der Erde wohnen. Und wer sind die auf der Erde wohnen? Nicht alle. Denn da würde ja nicht alle. Wer wird versucht? Die auf der Erde wohnen, Erdlinge. Irdische. Und dann geht man durch die Offenbarung und dann sieht man, und das habe ich mit euch gemacht letztes Mal, könnt ihr gerne nachhören oder nachlesen in euren Notizen, da geht man durch die Offenbarung und dann heißt es immer, und die von der Erde wohnen, die haben das Zeichen angenommen zum Beispiel, die auf der Erde wohnen, sie wurden gerichtet. Also die auf der Erde wohnen, das sind die, die nicht glauben. Also das heißt nicht, dass die anderen nicht auf der Erde wohnen. Die sind ja auch auf der Erde. Aber der Ausdruck, die auf der Erde wohnen, das ist die nicht im... Es gibt zwei, die zu dieser Welt gehören und andere, die zu einer anderen Welt gehören. Und versucht werden die nicht glauben. Warum? Weil die glauben. Was sagt Jesus ihnen? Er wird sie bewahren. Er wird sie beschützen vor der Versuchung. Vor der Stunde der Versuchung. Er sagt nicht, ich werde euch rausnehmen aus der Versuchung. Hier steht nicht, ich werde euch hindrücken. Das, wo ich immer wieder sage, Dinge werden hineingelegt. Hier steht nicht, und ihr werdet nicht mehr da sein, wenn die Versuchung sein wird. Was Jesus ihnen verheißt, ich werde dich bewahren. Geht mit mir nochmal in Markus. Markus Kapitel 13. Herzlich einladen morgen. Zwei Gottesdiensten haben wir. Ja. Wieder zu Markus Predigt, Kapitel 13, werden wir morgen uns die Entrückung anschauen. Ja. Genau, wir haben ja zwei Gottesdienste, nur dass ihr Bescheid wisst, 9 Uhr und 11 Uhr, gell? Wunderbar. Und für die nicht dabei sein können, um 11 Uhr übertragen wir dann. Also ihr habt eine Stunde Zeit zum Entspannen und die Übertragung findet um 11 Uhr statt. Genau, wir übertragen nur einmal, aber um 11 Uhr. Genau. So viel durcheinander, gell? Gut, lesen wir Markus Kapitel 13. Vers 21 und folgende. So. Ich lese euch vor. Und wenn dann jemand zu euch sagt, siehe, hier ist der Christus, siehe dort, so glaubt nicht. Also Jesus spricht von dieser Verführung. Ja, das ist die Versuchung, das ist die Verführung, von der er spricht, die in den letzten Tagen sein wird. Übrigens auf dem ganzen Erdkreis. Davon redet er. Die Verführung, und dann sagt er, es werden aber falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und werden Zeichen, Wunder tun, um, wenn möglich, die Auserwählten zu verführen. Also, er spricht von einer so großen Verführung. In Offenbarung heißt es, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Und die treffen wir, die auf der Erde wohnen. So eine große Verführung. In der Endzeitlehre hat er gesagt, viele falsche Christusse und viele falsche Propheten. Deswegen ist es global. Es ist nicht nur einer, der dann irgendwo aus Jerusalem dann diese Verführung versuchen startet, sondern die Verführung ist global. Auf der ganzen Erde wird das sein. Und dann sagt er eben hier, wenn es möglich wäre, das wird so eine Verführung werden. Wenn es möglich wäre, was bedeutet das? Wenn ich es erlauben würde, würden sogar die Auserwählten den Unterschied nicht merken. Es ist so gerissen und so raffiniert, dass würden selbst meine Kinder, wenn ich auf sie nicht aufpassen würde, wenn ich sie nicht bewahren würde, die würden all dem glauben. Denn warum? Es werden viele Zeichen, Wunder geschehen. Also es wird mit Machtdemonstrationen wird das stattfinden und viele Menschen werden dem hinterherlaufen. Aber er verheißt es. In der Ölbergpredigt sagt er, wenn es möglich wäre, in der Offenbarung heißt es, ich werde dich bewahren. Das ist das Gleiche. Also der Grund, warum die Kinder Gottes in dieser großen Verführung nicht abfallen werden, liegt nicht in ihnen. Denn sie sind eine kleine Kraft, versteht ihr? Das ist nicht. Und diese Starken können dadurch, sondern Jesus sagt, du hast allein an mir festgehalten und ich halte an dir fest. Ja, das reicht. Das reicht. Ich sorge dafür, weil du an mich glaubst und weil du mich liebst, ich sorge dafür, dass du bewahrt wirst. Das ist die Verheißung, die wir hier stehen. In dem Sendschreiben vorher hat er dann gesagt, ich werde dich nicht aus dem Buch des Lebens auslöschen. Das ist eine weitere positive Verheißung. Das heißt, ich sorge für die Meinen. Darum geht es hier. Eine Merkung nochmal an dieser Stelle. Was kommt über den ganzen Erdkreis? Versuchung. Versuchung. Was wird oft verstanden aber? Was kommt über den ganzen Erdkreis? Verfolgung. So, man hat Angst vor dieser Verfolgung. Aber hier geht es um Versuchung. Und deswegen warten alle Christen und sagen, okay, bevor die große Verfolgung kommt und wir wieder in die Katakomben müssen oder was weiß ich wohin, bevor das kommt, hoffentlich werden wir vorher entrückt. Aber die Bibel redet nicht von Verfolgung. Ja, man wird bis ans Ende werden Menschen verfolgen. Das passiert übrigens jetzt auch, mehr wie denn je. Aber der Schwerpunkt liegt auf der Versuchung. Der Schwerpunkt liegt auf der Versuchung, die über den Erdkreis kommen wird. Und wie gesagt, müssen wir darauf warten? Eben nicht. Und das ist so wichtig bei diesen vielen Fragen. Ja, oder ich will es so positiv ausdrücken. Der Grund, warum ich dafür so kämpfe und einstehe und ringe und predige und einstecke, liegt nicht darin, weil ich eine Position gegen die andere ausspielen möchte oder weil ich denke, das ist die richtige, das ist die falsche und da muss man dogmatisch da. Sondern der Grund liegt darin, dass das Auswirkungen für unser geistliches Leben hat. Denn wenn ich nicht glaube, dass wir jetzt schon in der Versuchung sind, in dieser globalen Versuchung, dann werde ich schläfrig. Wenn ich das nicht glaube und sage, das kommt noch, dann würde ich die Dinge, die stattfinden, nicht als das wahrnehmen, was sie sind. Ich würde sie als normal wahrnehmen, als Leben. Das ist noch nicht all das. Und die Gefahr ist sehr groß, dass man schon drin ist. Man kocht wie ein Frosch und merkt gar nicht, dass man kocht, bis man tot ist, so auf die Art. So, deswegen, wenn man sagt, das kommt alles, da sind wir ja gar nicht da. Dann ist ja all das Schlimme, all Versuch und all das, dann ist es jetzt noch nicht. Und allein nur aus dieser Perspektive, aber wenn man sagt, wir leben schon darin, dann kommt das, was Jesus dann so klar und deutlich machen wird, Wachsamkeit. Nicht schlafen, wachsam sein. Und darum sagt er Folgendes, jetzt Vers 11. Ich komme bald. Darum kommt jetzt dieses, schaut mal, er sagt, ich werde dich ich werde dich bewahren, nicht wegnehmen. Und dann sagt er, ich komme bald. Er erinnert die Gemeinde an ihre Grundhaltung. Das kennzeichnet die Gemeinde Jesu, die Erwartung, Jesus kommt. Er soll kommen. Dass er kommt. Und das löst nämlich, dass Jesus bald kommt, löst in uns eine gewisse Lebenseinstellung, mit Dingen umzugehen, Prioritäten zu setzen. Das hat Auswirkungen auf unsere Heiligung und all diese Dinge. Wenn aber ich nicht glaube, dass er bald kommt, dann habe ich noch Zeit, mein Leben zu genießen, auszuleben. Und da kann ich ja später nochmal Buße tun. Da kann ich ja später nochmal Dinge lassen. Jetzt kann ich ja noch ein bisschen sie genießen, ja. Dieses Verständnis, und darum sagt Jesus immer wieder, er sagt, ich komme bald. Damit macht er deutlich, du leb in einer Erwartung, dass ich jederzeit kommen kann. So leb in dieser Erwartung. Das hat Auswirkungen. Schaut mal, was er dann sagt. Halte fest, was du hast, damit niemand dein Siegeskranz nimmt. Okay? Das ist, halte fest, ich komme bald. Und das, was ist jetzt die Aufforderung? Was soll sie tun, die Gemeinde? Halte fest, was du hast. Nicht erarbeite dir etwas. Er redet nicht. Und jetzt schau zu, dass du den Siegeskranz bekommst. Versteht ihr? Er sagt nicht, und jetzt schau und ring darum, den Siegeskranz zu bekommen. Sondern er sagt, halte fest, was du hast, damit es dir niemand nimmt. Das heißt, sie haben es schon. Das ist so wichtig. Das hat was mit unserem Heilsverständnis zu tun. Die Gemeinde Philadelphia ist die Gemeinde, die aus sich selbst heraus die Tür nicht öffnen kann zum ewigen Leben. Jesus aber öffnet ihnen diese Tür. Und er sagt, bewahre das einfach. Bewahre den Glauben an mich. Bewahre, was du hast. Was ist der Siegeskranz nochmal? Schon etwas länger her, aber wir haben schon mal darüber nachgedacht. Was ist der Siegeskranz? Das ewige Leben. Geht mal mit Kapitel 2, Vers 10. Das ist die Gemeinde Smyrna, die leidende Gemeinde. Das ist die verfolgte Gemeinde nebenbei. Da redet Jesus über Verfolgung. Hier redet er über Versuchung, richtig? Das bedeutet nicht, dass nur die Gemeinde Smyrna Verfolgung erlebt und nur die Gemeinde in Philadelphia Versuchung erlebt. Aber hier geht es um Verfolgung. Und jetzt schaut mal, was er sagt, Vers 10. Fürchte dich nicht von dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet und ihr werdet Bedrängnis haben. 10 Tage, seid treu bis zum Tod und ich werde dir ein Siegeskranz des Lebens geben. Jetzt, hier sagt Jesus, was dieser Siegeskranz ist. Das ist das Leben. Das heißt, das ist das ewige Leben, richtig? Kann man sich das ewige Leben erarbeiten? Versteht ihr? Man kann sich den Siegeskranz nicht erarbeiten. Man kriegt ihn geschenkt. Was muss man aber bewahren? Diesen Glauben. Wenn Jesus sagt, halte fest, was du hast, damit dir niemand deinen Siegeskranz nimmt. Was ist das, was man festhält, damit man den Siegeskranz eben nicht verliert? Nicht Werke, den Glauben. Was ist die Verführung dann? Was ist dann die Verführung in dem Zusammenhang, die über den ganzen Erdkreis ergehen wird? Die falsche Lehre, dass der Mensch eben nicht aus Glauben, sondern auf irgendeine Art und Weise, andere Art und Weise gerettet wird. Ob sei es durch Werke oder sei es durch eine andere Religion oder sei es durch eine eigene Frömmigkeit, seine eigene Kraft und was weiß ich. All das, was im Gegensatz zum Evangelium steht, dass wir allein aus Gnade und nicht durch Werken, allein aus Glauben an Jesus Christus gerechtfertigt werden. Allein das steht dagegen. Und Jesus sagt, lass dich denn, das ist die Verführung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Nico? Richtig. Richtig. So, das ist so stark drin. Ich sag, unsere Leistungsgesellschaft ist ja nur ein Produkt des menschlichen Wesens letztendlich und über die Jahrhunderte, Jahrtausende perfektionisiert, wenn ich so sagen kann. Leisten, 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 leisten. Gestern habe ich eine Reportage angeschaut. Was würde mit uns sein, wenn es Amerika nicht gäbe mit ihren Entdeckungen, Italien nicht gäbe? Also, und das ist sehr interessant zum Beispiel, wenn der Forscher, wie heißt der, Licht erfunden hat? Egal. Ihr wisst bestimmt alle die Namen. So. Also, wenn die ganzen Entdecker und die ganzen Forscher, wenn sie das alles nicht hätten erfinden können, dann würde so viel nicht funktionieren. Und die haben gesagt, die Menschheit würde eingehen. Ja, so, das ist die Theorie. Wenn das nicht da wäre, dann könnten wir nicht existieren. und ich sage, permanent heißt, haben sie so, die haben zum Beispiel die Dinge gezeigt, die wir heute haben, so, alles und sagen, schau mal, wenn der Forscher oder der Wissenschaftler das nicht entdeckt hätte und dann wird alles das zusammenbrechen. So, dann würden wir zugrunde gehen sozusagen. Ja? Wenn das nicht, wenn Licht nicht da wäre, Kommunikation nicht da wäre, Handy nicht da wäre, Medizin nicht da wäre. Und ich dachte die ganze Zeit, das ist ja ein Prozess. Du kannst nicht sagen, wir würden nicht existieren. wenn der Mensch nicht so leistungsorientiert, bedeutet nicht, dass wir nicht existieren würden. Wie endet die Offenbarung? Eine neue Welt, in der es keine Glühbirne braucht. Denn Gott ist das Licht. Funktioniert auch irgendwie, gell? Und da gibt es was nicht. Kein Medikament. Warum? Gibt keine Krankheit mehr. Nicht mal eine Sonne. Versteht ihr? Der Mensch denkt, er in seiner Leistung, er erhält die Welt, er schafft Leben, er schafft das überhaupt Leben möglich auf diesem Planeten. Und mit allem, jedem Versuch, das er macht, tötet er die Welt, zerstört er die Welt. Und begreift nicht, um was es eigentlich geht. In der ganzen Diskussion, in der wir jetzt stecken. Ganz ehrlich, wo hört man Buße? Alle schreien wie blöd. Alle jammern wie blöd. Alle leiden wie blöd. Wo hört man, Vater, vergib, Gott, vergib, wir haben gegen dich gesündigt? Nirgendwo. Kein Bußruf. Im Gegenteil. Was sagt die Offenbarung? Und sie lästern noch mehr. Und sie lästern noch mehr. Und tun keine Buße von ihren Werken, von ihren goldenen und silbernen Götzen. Die Menschheit begreift nicht, dass die Art und Weise, wie sie lebt, ihre eigenen Leistungen und Werke, dass sie sich selbst und die Welt zugrunde richtet. Und selbst wenn man merkt, oh, wir machen die Welt kaputt und Ozon und Klimawandel und so weiter. Also, was müssen wir machen? Umdenken und andere Fahrzeuge bauen. Keiner geht auf die Knie und sagt, Gott, wir haben gegen dich gesündigt, wir waren habsüchtig. Und das ist die ganze Dramatik hinter dem allem. Und dann, hey, wir müssen neue Wege finden, die Welt zu retten. Die Welt ist nicht zu retten. Mit jedem Versuch, die Welt zu retten, gibt es einen Schlag mehr. Aber das, um was es geht, auf die Knie zu gehen und Gott um Vergebung zu bitten, auch in unseren Gemeinden, auch unter uns, wenn wir Pandemie oder was wir haben, wir müssen beten, Herr, sei gnädig, vergib unsere Sünden. Nimm das weg. Versteht ihr? Zu ihm sich wenden, aus seiner Hand es nehmen und zu ihm wenden und ihm um Vergebung bitten. Aber egal, ich will jetzt nicht oberlehrerhaft oder mich drüber stellen und besser darstellen, aber das höre ich nicht. Das hört man nicht. Aber viel Panik und viel Lösungsversuche. Und der einzige wahre Lösungsweg, Umkehr, zu Gott. Und das ist letztendlich aber unsere Aufgabe in dieser Welt. Das ist das, was wir verkündigen müssen. Wir haben einen Lösungsweg. Und nebenbei, der ist raus aus dieser Welt. Und man muss nicht auf den Mond umziehen. Oder Venus oder keine Ahnung wohin. Ja. Wie viele würden gern diese Welt verlassen und eine Kolonie auf einem anderen Planet? Wie dumm ist das, gell, weil der ganze Kosmos hier aufgelöst wird. Als ob man da Gott seinem Gericht entfliehen könnte. Wo könnte man hingehen und er wäre nicht da? Er wäre nicht da. Also, ganz stark leistungsorientiertes Denken und das, was wir in der Gesellschaft haben, erzähle ich euch nichts Neues, das finden wir eben auch, aber auch in unserem Glaubensleben. Und das vermischt sich. Und da müssen wir einfach immer wieder uns demütigen, und immer uns wieder hinterfragen, wenn das Wort der Geist uns hinterfragt und sagt, nein, wir haben einen Glauben und der baut auf die Leistung Jesu und nicht auf unsere Leistung. Und man muss unter Christen für diese Überzeugung kämpfen. Man muss wirklich dafür kämpfen. Ich will das jetzt nicht sehr, sehr vertiefen, wäre aber lohnenswert. Also, Siegeskranz, wir behalten fest, halt nicht an dem Siegeskranz fest, sondern an dem, was du bekommen hast, halt fest. Denn Siegeskranz ist Geschenk. Schaut mal, interessant, ich möchte euch noch eine weitere Stelle zeigen. Erstmal noch ganz kurz in 2. Timotheus 3,15. 2. Timotheus 3,15. Also in Offenbarung 2,10 haben wir gelesen, das ist das Leben. Das ewige Leben ist hier gemeint. Schaut mal, was wir im 2. Timotheus lesen. Paulus schreibt ab Vers 7. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Seht ihr das, ja? Ich habe den Lauf vollendet. Interessant. 2. Timotheus Kapitel 4. Was habe ich gesagt? 3. Deswegen alle so still. Ich sage, habt ihr es? Niemand sagt was. 2. Timotheus 4, Vers 7. Jetzt sind wir alle auf der gleichen Seite. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Also das ist ein Kampf. Dieser Kampf, der Kampf des Glaubens, das ist ein Kampf. Das zu bewahren ist ein Kampf. Es ist ein Beschützerkampf, versteht ihr? Nicht ein Eroberungskampf, ein Kampf. Du wirst permanent angegriffen, jemand will es dir klauen. Permanent jemand will es dir nehmen. Und das ist ein Kampf, es zu beschützen. Sagen, nein, meins, niemand darf es mir nehmen, niemand darf es mir nehmen. Jesus hat es mir gegeben, er hat es mir versprochen. Das ist ein Glaubenskampf. Und dann schaut mal, ich habe den Lauf vollendet. Ich habe es mir das angemalt, gelb, das strahlt mir so. Wenn Paulus sagt, am Ende seines Lebens, ich habe den Lauf vollendet, ich bin fertig. Das, was ich tun sollte, habe ich getan. Ich bin zu Ende, bin durchgelaufen. Nicht, oh nein, ich muss sterben. Ich habe noch so viel nicht erlebt. Ich war noch nicht in den USA. Amerika nicht entdeckt. Habe das nicht erreicht. War noch nicht in Deutschland, konnte dort nicht missionieren. Nein, Paulus sagt, das, was Gott mir gegeben hat, ich bin fertig. Das ist eine gute Haltung. Ich bin fertig. Jesus hat für ihn seinen Lauf geplant, die Tage, und Paulus nimmt es an und sagt, okay, ich weiß, mein Lauf ist fertig. Und es gibt nichts Besseres für ihn, wir können aus anderen Briefen lesen, als abzuscheiden, beim Herrn zu sein. Und dann sagt er, ich habe den Glauben bewahrt. Das ist der Kampf. Das ist die Vollendung. Wenn wir bis ans Ende den Glauben bewahren, dann sind wir vollendet, fertig. Ich habe den Glauben bewahrt. Für welchen Glauben kämpft er in allen seinen Briefen? Allein aus Glauben. Da ist weder Jude noch Heide, noch Griechen, nicht aus Werken, aus Glauben in Jesus Christus, durch sein Erlösungswerk. Das ist doch die Botschaft des Paulus. Und er sagt, dafür kämpfe ich überall als Apostel der Nationen. Den Glauben bewahrt, und jetzt kommt Vers 8. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz. Ah, schön, liegt bereit. So, Regal Paulus. Ist für ihn schon reserviert. Ist fertig. Also Jesus hat es bereitgelegt. Sagt, Paulus, du kriegst. Und jetzt schaut mal. Jetzt wird er definiert. Der Siegeskranz der Gerechtigkeit. Hoho. Der Siegeskranz ist die Gerechtigkeit. Das ewige Leben ist die Gerechtigkeit. Welche Gerechtigkeit? Die allein aus Glauben ist. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Die Gerechtigkeit aus Gott, nicht aus Werken. All das finden wir doch sofort, klingelt es doch in den Römerbrief, auf welchem Weg wir gerechtfertigt werden. Also der Siegeskranz ist eine Krone. Die Krone des Lebens, das ewige Leben. Und dieses ewige Leben bekommen wir aus Glauben. Und diese Gerechtigkeit nicht aus Werken, darum wird das so verknüpft. Gerecht vor Gott werden wir nicht aus Werken, sondern aus Glauben. Und nur der bekommt ewiges Leben, diese Siegeskrone, der daran glaubt, dass in Jesus das man bekommt und nicht daran glaubt, dass man durch sein eigenes Werk das bekommt. Das ist grundlegend. Und um diese Wahrheit wütet ein Kampf. Und diese Wahrheit wird verdreht. Und die Irrlehre besteht darin, die Versuchung auf der ganzen Welt, dass der Mensch sich selbst erlösen will und nicht in Jesus. Und ich meine nicht nur religiös, auch materiell, auch geologisch. Jetzt nochmal. Die Welt, also es ist schon schwer, jetzt nicht zu glauben, dass irgendwas nicht stimmt mit der Welt. Echt schwer. Es gibt zwar immer noch welche, die meinen, ey, top, es wird besser, aber es ist echt spürbar. Und jetzt springt der Motor des Menschen wieder an, der Selbsterhaltungstrieb, und jetzt muss er diese Welt retten. Und dann die Botschaft, nein! Und die Verführung, ja, wenn du das tust und das tust und das tust, dann existiert die Welt nochmal 1000 Jahre länger. Das ist statt, also die Wege der Rettung des Menschen. Es beginnt ja schon in dem ganzen Gesundheitswahn zu meinen, dass sein Leben durch irgendwas erhalten, länger erhalten zu können. Dass man dann mit 80 immer noch aussieht wie mit 40 oder mit 20. Und dann guckt man die Menschen an und denkt, hey, das ist ja wie 200. Was ich damit sagen will, ist in diesem Wahn der Selbsterhaltung, man zerstört sich selbst. Man entstellt sich. Aber das Ziel ist ja, jung zu sein. Das ist Selbstrettung. Und je mehr der Mensch das versucht, umso stirbt er. Und das Evangelium ist, wie gesagt, hier sehr klar. Und jetzt geht man zurück in die Offenbarung. Jetzt haben wir, also Siegeskranz ist ewiges Leben ist Glauben an die Gerechtigkeit, die uns geschenkt ist. Und jetzt in Kapitel 4, das ist dann der nächste Abschnitt, den werde ich euch vorstellen, in dem ganzen Zusammenhang bis Kapitel 7. Aber erstmal, schaut mal, nur damit ihr so schon ein bisschen Vorgeschmack habt. In Kapitel 4, Vers 1 heißt, nach diesem sah ich und siehe eine Tür geöffnet im Himmel. Jetzt haben wir, Jesus ist doch die Tür aufmacht, gell, und schließt. Jetzt haben wir wieder den Begriff Tür. Also das hängt schon zusammen. Eine Tür im Himmel. Und was sieht er im Himmel? Er sieht einen Thron. Warum? Das erkläre ich euch später, das überspringe ich jetzt. Aber er sieht nicht nur den Thron und darauf sitzt, nämlich Gott, ein Schöpfer, sondern er sieht auch 24 Älteste. Und wen repräsentieren die 24 Ältesten? Das muss jetzt eigentlich kommen aus der Pistole. Ihr wisst es. Die Gemeinde. Das ist die Gemeinde Jesu. Warum 24? Die Gläubigen des Alten Testaments. 12 repräsentiert durch die 12 Stämme Israels. Die 12 des Neuen Testaments repräsentiert durch die 12 Apostel. Dass das jetzt nicht aus der Luft gegriffen ist, findet ihr dann, wenn wir durchgekommen sind bis zum Ende der Offenbarung und das neue Jerusalem uns vorgestellt wird. Und dann gibt es 12 Tore und so weiter. Und dann heißt die Apostel und die Stämme, 12 Stämme. Das heißt, die Gemeinde Jesu, die neue Schöpfung, das neue Haus, besteht aus den Gläubigen des Alten und des Neuen Testaments. Das ist die Gemeinde Jesu. Nicht nur des Neuen Testaments, sondern alle Gläubigen zu aller Zeit, aus denen besteht die Gemeinde. Und das sind diese 24 Ältesten hier. Aber schaut mal, wie sie bekleidet sind. Bekleidet mit weißen Kleidern. Die hatten wir doch schon mal gehabt, gell? Das ist die Verheißung, ich werde dir geben, weiße Kleider. Und wir haben da schon gelernt, das ist ja die Gerechtigkeit Jesu, die uns geschenkt ist. Das heißt, unsere Schuld und Sünde wurde bedeckt durch Klamotten, in dem Fall durch weiße Kleider. So, das ist das erste Bild. Das heißt, sie sind die Gerechtfertigten. Und jetzt schaut mal, was weiter heißt. Und auf ihren Häuptern goldene Siegeskränze. Oder Siegeskronen, je nach Übersetzung. Das heißt, diese 24 Ältesten, die Gemeinde repräsentieren, bestehen aus wem? Aus den Gläubigen des Alten Neuen Testaments, aber deren Gerechtigkeit Gott bedeckt hat. Und ihnen dadurch ewiges Leben gegeben hat. Seine Gerechtigkeit gegeben hat. Und wenn ihr dann in Vers 10 mit mir geht, im gleichen Kapitel, findet ihr eine erstaunliche Situation. Dann heißt es, so werden die 24 Ältesten niederfallen von dem, der auf dem Thron sitzt, und den anbeten, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, und werden ihre Siegeskranze niederwerfen vor dem Thron und sagen, du bist würdig und so weiter. Schaut mal, was die Ältesten dann machen, wenn sie vor dem Thron Gottes stehen und Gott verherrlicht wird. Was machen sie? Sie werfen ihre Siegeskränze nieder. Warum? Wollen sie nicht mehr. Voll blöd. Blödes Geschenk. Gott, hier, kannst du wieder haben. Nein, kann ja nicht sein, weil die im Kontext ja ihn anbeten. Aber warum nehmen sie sie ab? Sie brauchen kein ewiges Leben. Ja, okay, der Gedanke, jetzt sind sie da bei ihm. Okay, guter Gedanke, Andi. So, sie kommen vor den Schöpfergott und rühmen nicht, guck mal, hab mir mein ewiges Leben erarbeitet. Schau mal, Stolz, guck mal, wie viele Zacken ich da habe. Sie kommen nicht mit dem Stolz und in der Weise, sie haben sich erarbeitet und jetzt Gott, komm, auch wir können ja ein bisschen geehrt werden, sondern sie wissen, von wem das kommt. Die Ehre gebührt allein ihm. Also legen sie das, was sie bekommen haben, ihm zu den Füßen und sagen, wir wissen, woher es kommt. Wir ehren und beten dich an, weil wir dieses Leben von dir bekommen haben. Ihr versteht, dass ein Bild ist. Ich weiß nicht, wenn du denkst, oh cool, ich kriege eine Krone im Himmel, weiß Gott meinen Kopfumfang? Es wird nicht eine buchstäbliche Krone sein. Hier geht's, das wird in Bildersprache und das wird deutlich gemacht. Wenn wir vollendet sind und bei ihm sein werden, in seiner Herrlichkeit, dann werden wir vollkommen sehen, dass es nicht auf uns ankam. Dann werden wir vollkommen begreifen, dass wir nichts waren und dass letztendlich, wenn wir das Ganze sehen aus Gottes Perspektive, es war ja komplett Gott, der mich vor Grundlegung der Welt erwählt, der mich berufen, der mich gerechtfertigt, der mich geheiligt und der sogar mich verherrlicht hat. Damit ihm allein die Ehre gebührt und kein Mensch sich rühmt, dann begreift der Mensch aus dieser Perspektive und dann legt das ihn zu Füßen und sagt, ich danke dir, ich bete dich an für dieses Leben, das du mir gegeben hast. Du bist die Gerechtigkeit. Die Gemeinde tut was in dem Himmel? Sie betet Gott an. Und das ist der Ausdruck. Dazu nicht gleich, aber dazu mehr, wenn wir uns durch diese Kapitel 4 bis 7 durcharbeiten. Das ist auch eine Sinneinheit, ein thematischer Block. Aber nur damit wir hier schon mal den Siegeskranz verstehen. Ich will es andersrum sagen. Schaut mal, hier erwähnt Jesus eigentlich nur einen Siegeskranz, richtig? Bewahre und lass dich von niemandem den Siegeskranz nehmen. Schaut mal, ab Kapitel 4 beginnt die Entfaltung. Was hat es mit diesem Siegeskranz eigentlich auf sich? So, das hängt miteinander. So, hier heißt es, hey, bewahre und du verlier nicht, was du hast. Und dann die ganze Thematik, all das, was da ist, was mit diesem Siegeskranz oder mit dem Baum des Lebens oder mit der, gleich würden wir sehen, mit der Säule oder so, das kommt in den nächsten Kapiteln mehr, mehr und mehr. Und weil wir aber schon ein Fundament haben, nämlich das Neue Testament und das Alte Testament, gehen bei uns Lichter auf und sagen, ach so, das ist der Tempel. Ach so, das ist der Kranz. Ach so. Und wir verstehen, dass im Kontext der Bibel diese Bilder jetzt auf einmal besser zu deuten, besser zu verstehen. Ich hoffe, euch geht es so. Also mir geht es so. Ich denke, endlich ist es kein Buch mit 7 Siegeln. Und wisst ihr, ab wann nochmal? Ab dem Moment, wo ich das Evangelium drin hier suche. Dann verstehe ich es. Wenn ich Zukunftsereignisse suche, verstehe ich nicht. Da kann ich nur spekulieren. Weil ich kann es ja nicht wissen. Ich bin ja nicht allwissend. Und dann muss ich hier nicht den Trump hier suchen, der jetzt krank ist, dann stirbt und wieder aufsteht und alle sagen, er lebt. Muss ich nicht. Der Punkt ist, wir suchen hier das Evangelium. Wir suchen das Evangelium. So, also, Jesus richtet die Gemeinde auf sein Kommen und mit dieser Erwartung seines Kommens sagt er, ist der Auftrag bewahren. Bewahre, was ich dir gegeben habe und damit dieser Siegeskranz, das ewige Leben eben wir empfangen können. Vers 12, kommen wir zu einem Überwinderspruch. Wer überwindet, den werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen und er wird nie mehr hinausgehen und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, das neue Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt, von meinem Gott und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist der Gemeinden sagt. Was der Geist wem sagt? Den Gemeinden. Immer wieder, nicht der Gemeinde, sondern den Gemeinden. So, allein nur das müsste reichen, um das zu verstehen, dass es ganzheitlich ist. Was wiederholt sich hier in Vers 12? War jetzt auf einmal so viel, dass ich... Wer überwindet? Okay, aber welches Wort taucht immer wieder auf? Gott, permanent, gell? Gott, Gottes... Namen. Was wird verheißen? Ha? Gut, gut, gut. Super Fragen. Und so beginnt man. Man nimmt wahr, so, was will er sagen? Wer überwindet, versteht, okay? Es ist die ganze Thematik des Überwindens, haben wir schon in anderen, in anderen Sendschreiben uns angeschaut. Bevor wir jetzt uns mit den Namen und was das bedeutet, was gilt aus der Perspektive von Philadelphia zu überwinden? Was ist ihr Kampf? So. Wer überwindet, was überwinden? In dieser Versuchung, nicht am Glauben festzuhalten, nicht an Jesus festzuhalten. Die Überwindung ist in diesem Zusammenhang eben nicht auf meine Kraft zu pochen oder zu hoffen, sondern auf Gottes, Jesu Kraft. Nicht daran zu glauben, dass ich durch meine Leistung in das Reich der Himmel durch die Tür hineingehen kann, sondern weil Jesus sie mir öffnet. Dass, wenn dieser Glaube in Frage gestellt wird, das ist die Überwindung, nicht zu glauben an diesen Lehren, nicht zu glauben an die Versuchung, nicht zu glauben. Das ist die Überwindung. Jetzt würde ich sagen, muss ich doch das machen. Wie verstehen wir das? Wer in der globalen Versuchung, die Rettung auf etwas anderes zu setzen auf Jesus, als auf Jesus Christus, wenn diese globalen Versuchung trotzdem an Jesus festhält und überwindet, überwindet er warum? Weil Jesus mich bewahrt. Versteht ihr? Versteht ihr, warum dann er wieder die Ehre bekommt und wir das hinlegen und sagen, Jesus, danke fürs ewige Leben, aber ich habe ja echt überwunden. Weil ich habe ja bis zum Ende habe ich echt überwunden. Danke dir, aber gell, war auch nicht schlecht. Da berauben wir ihm die Ehre. So, wir müssen die Perspektive ist die, wer sind die Überwinder? Es sind die, die Jesus bewahrt. Wenn eine Versuchung kommt, ob jetzt, oder wenn eine Verfolgung kommt und Menschen trotzdem an dem Evangelium Jesu festhalten, was begreifen wir dann? Das sind ja wahre Kinder Gottes. Das ist ein Echtheitszeichen. Und dann, wenn du versucht bist, ob in der Verfolgung oder in der Verführung und du trotzdem an Jesus festhältst, was kannst du sicher sein? Du bist ein Kind Gottes. Versteht ihr, dass das uns Ruhe gibt? Guck mal, ich halte immer noch an Jesus fest. Alles, was ich habe, ist Jesus. Wie geht das? Wieso glaube ich an Jesus? Wieso gehöre ich nicht zu den Millionen Menschen, die nicht an ihn glauben? Wieso? Ja, weil Jesus mich liebt, weil er mich bewahrt. Oh, Halleluja. Und dann haben wir echt eine gute Anbetungszeit. Ja. Weil das bringt, da musst du nicht überlegen, was könnte ich heute beten? Oder in eine gute Stimmung im Gebet zu kommen. Das zu begreifen, das zu verstehen, in Anbetracht all der, das treibt uns in Anbetung. Das ist die Kraft, die uns dazu bewegt, ihm Danke zu sagen. Also die Überwinder sind die, die überwinden, aber dass sie überwinden, verdanken wir Jesus Christus. Weil er gesagt hat, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Ich baue sie, sie können es nicht überwinden. Wenn es möglich wäre, wenn ich es erlauben würde, ja, aber ich erlaube es nicht. Und das ist die Botschaft der Offenbarung, Jesus ist der Sieger über Sünde, Tod und Teufel. Und er schafft es, eine Braut sich hinzustellen, die überwindet. Für uns ist es weit mehr das, dass wir erkennen, wo wir hingehören. Zu den Überwindern oder von denen, die auf der Erde wohnen. Also, wer überwindet, das ist diese Zusage. Nach der Pause machen wir in dem Vers weiter und schauen uns, was das mit diesem Tempel, mit der Säule, mit den Namen und vor allem mit den